Der Herzlich Willkommen zu einer Pressekonferenz, die in dieser Konstellation, die wir schon lange nicht mehr noch nie stattgefunden hat. Eingeladen haben mehrere Verbände dazu und die Beteiligung gibt es noch von weiteren Verbänden. Das heißt, konkret haben die Kantonen und Kantonen und Siegerkinder der Verband Filmregie Österreich begonnen, diese Pressekonferenz zu organisieren, und es sind dann 7 weitere Verbände dazugekommen, die sich hier alle beteiligen. Die gebildete Kunstverdachtsmann für die Filmschaffenden, der Österreichische Musikrat, die Übersetzerin und Übersetzer, die Kultur Österreich, die IG Freie Theater, der Kulturrat Österreich. Andere, die es auch noch gäbe, konnten wir aus Größenordnungsgründen nicht mehr einbeziehen. Ich darf Ihnen nur versichern, wir haben vor, knapp uns genommen zu werden. Warum diese Pressekonferenz? Es gibt mehrere Gründe dafür. Einer der naheliegendsten ist, wir wurden nicht einbezogen in die Verhandlungen zum Regierungsprogramm. Wir wurden aus Zeitgründen auch nicht gehört. Und wir haben aber natürlich sozusagen unser Wissen über uns selbst. Dieses Wissen über uns selbst wollen wir jetzt deponieren, nachdem es ja im Regierungsprogramm explizit heißt, man will das Gespräch mit uns suchen. Kurzum, wir haben uns entschlossen, alle diese Verbände, die Berufs- und Interessenverbände der Kunst- und Kulturschaffenden, Positionspapiere zu verfassen, die zusammenzufassen zu einem Konvolut und dieses Konvolut auch zusammenzufassen zu ein paar einhellig übereinstimmenden Grundsatzfeststellungen, und das alles liegt Ihnen in Schriftform vor, das alles soll in konzentrierter Form von uns noch vorgetragen werden. Um die Zeit nicht so aufzudehnen, die großen Vorstellungen, sondern bitte ich alle diejenigen, die dann an Bord sind, selber zu sagen, ja, das ist Sinn, steht hier sowieso auf diesem Kärtchen, aber zu welchem Verband, in welcher Funktion sie gehören. Ich gehöre zu den Georg-Dorn-Vorinnen. Wir haben rechtzeitig unsere Forderungspapiere deponiert, wir haben darauf nie Antworten bekommen. Ich bin dann zweimal bei Gesprächen gewesen, allerdings nicht bei Verhandlungen, das muss man auch sagen. Ich habe aber nichts von dem im Regierungsprogramm wiedergefunden, was unsere Ansprüche waren. Wobei man sagen muss, das Regierungsprogramm ist eine Anlage. Was mit dieser Anlage passiert, wissen wir nicht. Das heißt, was für eine Umsetzung geplant ist, wissen wir nicht. Das lässt vieles offen. Ich habe das einmal so formuliert, das ist der Gegenteil formuliert. Allerdings, das muss man sagen, wir sind Kunst- und Kulturschaffende mit einer eindeutig restriktiven Schlagseite. Alles, was sich konkret auf Künstlerinnen und Künstler bezieht, hat nicht vor, sozusagen ein Mehr an Möglichkeiten zu schaffen, sondern eben ein Mehr an Kontrollmöglichkeiten zu schaffen und vor allem den Zugang zu fördern und zu erschweren. Wir werden heute über das Kapitel Kunst und Kultur reden. Wir werden vielleicht am Rande auch über das Medienkapitel reden, über das Justizkapitel und über andere Materien. Es wird uns der Diskussionsstoff nicht ausgehen, kann ich versuchen zu sichern. Das ist erst der erste Termin, egal ob in dieser Form oder in anderen Formen, da haben wir eben neu zusammengefunden und haben die Vorhandsregeln zu verstreuen. So, in diesem Sinne, hier heißt alle Sparten der Kunst- und Kulturschaffenden, und nur 10 Verbände, die Sie hier sehen, insgesamt hätten es noch 100, 200 andere Einrichtungen auch verdient, hier zu sitzen, das würde uns überfordern. Das heißt, das kann ich Ihnen vorwegnehmen, damit wir das in Zukunft bewältigen, würde es sowas geben, wie einen ständigen Katalog der offenen Forderungen der Kunst- und Kulturschaffenden, und der wird laufend aktualisiert. Das heißt, wir werden einen Katalog erstellen, den jede Regierungsseite, egal welcher Art, in Zukunft oder ab sofort in Zukunft mit uns verhandeln kann. So, das erste Wort ist Peter Paul Streit. Bitte schön, von der Musik.
Danke, Herr Brüß. Das ist nur eine Reaktion, was wir heute veranstalten, in erster Linie auf ein Programm. Ich bin vom Bildschirm schon. Programme haben so einen Sinn, dass sie sehr viel versprechen, sehr viel in Aussicht stellen, und dann passiert unter Umständen genau das Gegenteil. Das wollen wir verhindern, indem wir nicht nur jetzt reagieren, sondern Aktionen anbieten. Und zwar zuerst einmal wollen wir mit den Menschen, die für uns die Regierung erledigt, und den Menschen, die für uns die Gesetze beschließen, beraten, in Kontakt treten, weil es um uns geht. Es ist immer wieder in der Vergangenheit zur Tradition in Österreich vorgekommen, dass etwas beschlossen wird und dann diskutiert wird, dass denen dieses Gebiet überhaupt nicht hilft. Und da gibt es die Landesregierung, die sollte dann die drüber springen. In dem Regierungsprogramm sind einige im Kulturbereich einige Punkte, die uns ganz gut gefallen. Das betrifft vor allem den Ausbildungssektor, also die Basis jeder Zivilisation, wenn das verwirklicht wird, dass es keine Trennung mehr zwischen Musik und Bildung der Kunst gibt im Sekundarbereich der Ausbildung, dann ist das ein großer Schritt. Dass es so lange gedauert hat, ist ohnehin eine Katastrophe. Aber was uns missfällt, ist, dass wir nach wie vor so als eine Art Bittsteller hingestellt werden, dass wir subventioniert werden müssen, weil wir es nicht schaffen aus eigener Kraft. In Wirklichkeit geht es darum, dass alles, was die Kunst betrifft und die Kultur, eine große Investitionsoffensive bedarf. Es geht nicht darum, etwas zu subventionieren, sondern es zu finanzieren. Analog zu, was weiß ich, zum Spitalswesen oder zur Polizei oder zur Bildung generell. Die wird gar nicht subventioniert, sondern sie wird finanziert. Und dann geht es darum, was passiert mit diesem Geld. Und dann muss ein Zugang eröffnet werden. Zugang eröffnet, ein breiter Zugang zum Publikum, der ist derzeit sehr eng und der wird immer noch enger durch die Massenmedien gefördert. Es wird immer enger der Geschmack gezogen und es wird immer schwerer, das Publikum zu erreichen. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Die ganze Welt war einmal für österreichische Kunst, speziell auch für die österreichische Musik. Ein Publikum, das hat sich erschreckenderweise auf unserem Horizont in Österreich verbringt. Und das ist nicht gut für eine Kulturnation, dass sie sich nicht mehr präsentieren kann. Potenzial gibt es genug. Es wird enorm viel produziert. Es gibt sehr gut ausgebildete Menschen, und das alles, was wir bei uns zu tun haben, aufführen, schreiben, darstellen, interpretieren, nur sich in den Weg zum Publikum. Das muss man ändern. Und das kann man nicht dadurch ändern, dass man in lockere Gespräche eintritt, sondern in Verhandlungen. Und diese Verhandlungen fordern wir ein. Es hat keinen Sinn, mit uns zu reden, es muss mit uns verhandelt werden. Wir sind in Vertretung der Kunst schaffen. Eines hat mir persönlich so gut gefallen, dass ich den Herrn Haber gefragt hat, ob er es nicht visualisieren kann. Und das ist ein Punkt im Regierungsprogramm, der lautet Förderung von Kunstschaffenden unter klar definierten Qualitätskriterien muss auch als Sprungbrett in die wirtschaftliche Unabhängigkeit gesehen werden. Und der Gerhard Adler hat das in seiner unnachahmlichen Art visualisiert. Das sieht man nicht. Im Ladenkoffer in ein leeres Schwimmbecken. Ich werde hineingeschossen. Es ist der Kick-Off in die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Auf das wird man schon gern verzichten, auf solche Anstöße. Es ist gut gemeint und eben das Gegenteil. Unten steht ein halbvolles Wasserglas. Das kennt man auf jeder Seite so viel mehr. Das Glas ist immer halbvoll. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Sache schlimm ausgeht.
Peter Wolfsbrett, ich danke dir. Also der Sprung ins Wasserglas, das Brief von Gerhard Hanler. Wer möchte denn, wir haben eine Reihenfolge festgelegt, wir sind eine straffe Organisation, wer möchte das Wort ergreifen, anschließen. Bitte zuckt und sagt so 3 Minuten, bitte schön.
Ja. Bleiben wir gleich bei der Musik, Harald Huber, österreichischer Musikrat. Wir haben 8 Punkte, 2 davon, nämlich die sich auf die Bildung beziehen. Musik und Bildung haben Sie in Ihrem Handout breit ausgeführt. Diese 8 Punkte sind, wir brauchen Ansprechpartner für Musikschaffenden und deren Interessenvertretungen in allen zuständigen Ministerien, Kunst, Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Äußeres, Justiz. Wir brauchen zur Förderung der Vielfalt der Musik in Österreich eine Abstockung des österreichischen Musikfonds auf 2 Millionen Euro. Wir brauchen Lösungen für die Thematik Urheberrecht und Internet. Die Rechte der Autorinnen und Performerinnen müssen respektiert werden und ihre faire Abgeltung muss sichergestellt werden. Und wir brauchen in der Bildung eine quantitative und qualitative Absicherung des Musikunterrichts in allen allgemein gebildeten Schulen. Es ist derzeit so, dass in manchen Bundesländern in den LMS, in den öffentlichen Schulen, ca. bis zu 50% des Musikunterrichts von nicht fachlich ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt werden. Das ist ein Missstand, also wir brauchen da eine Initiative der Kooperation zwischen den pädagogischen Hochschulen und den Universitäten. Und wir brauchen weiteres Punkt 5, eine Einbeziehung von Musikschulen und Verbänden in den Ausbau von Ganztagsschulen auf allen Ebenen. Also es muss ja möglich sein, dass eben der Besuch einer Musikschule auch in einer Ganztagsschule sichergestellt werden kann. Sechstens, wir brauchen eine aktive Umsetzung der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt und zum immateriellen Kulturerbe. Siebtens, wir brauchen eine Sicherstellung des Anteils von Musik aus Österreich und allen Funkmedien, Richtwert 40%. Und zur sozialen Lage, also wir brauchen eine Neuauflage der Studie zur sozialen Lage der Kunstschaffenden und über Künstlersozialversicherung und so weiter gibt es auch Experten am Boden, die es dann noch genauer ausführen werden. Danke.
Ja, danke, Harald Huber. Geredet hat sich KB, die Gerber Sitz, Geschäftsführerin der Kultur Österreich. Bitte schön.
Danke
fürs Vorstellen.
Sie sprechen
keinen
Weltkopf. Zu wissen, wohin sie ja liegt, wenn ich dieses Regierungsprogramm lese. Aber ich habe trotzdem versucht, einzelnen Sätzen einen positiven Dreh zu geben, durchaus auch mit der Absicht, der Regierung aufzuzeigen, wo sie vielleicht auch einen Spielraum ist, um das Schlimmste zu verhindern. Wenn hier von Evaluation gesprochen wird, könnte ich auch sagen, ja, wir finden Evaluation gut, wir würden sie auch gerne machen. Wir brauchen dafür Ressourcen, das heißt, wir brauchen Geld, um solche Evaluationen auch durchführen zu können, weil dafür brauche ich Menschen, die das machen. Und ich muss als Projektträger meine Evaluationskriterien auch selbst festlegen. Die werden nicht von der Regierung oder von den Ministerien festgelegt, sondern von mir als Verein. Bei Künstlerinnen würde ich überhaupt nicht mit der Evaluation sprechen, sondern von Kulturvereinen, nämlich mehr die Vertreterin von Kulturvereinen. Das Postulat weg mit der Gießkanne kann man auch noch positiv drehen, wenn man sagt, dass die Gießkanne ja jetzt wirklich der Begriff festgelegt wurde. Und wenn ich das Bild unbedingt benutzen will von der Gießkanne, kann ich auch sagen, ein Wasserschlauch, der eine Wasserleitung angeschlossen ist, bringt wesentlich mehr. Eine Gießkanne hat ein bestimmtes Volumen, wo wirklich dann zu allen Pflanzen nur weniger drin ist. Und der Wasserschlauch tatsächlich, dass wenn ich ein Projekt einreiche und sagen wir jetzt mal, das Projekt kostet 50.000 und ich brauche noch 10.000 Euro, bekomme ich 90% der Fälle, wenn ich was bekomme, sagen wir jetzt mal 3.000 bis 4.000 Euro und muss dann schauen, welches Projekt ich trotzdem mache. Könnte ich sagen, wenn ich das kann, ja, ich bekomme 10.000 Euro. Das wäre dann der positive Dreh. Die mehrfach erwähnte, nicht die Kulturkapitel, sondern auf anderen Seiten erwähnte Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit für Kultur, Einrichtungen wäre dann positiv, wenn es nicht heißt, dass sie die öffentliche Förderung setzen sollten, im besten Fall diese aufwerten. Aber natürlich weiß ich schon, dass das Regierungsprogramm ganz anders gemeint ist. Vor allem, wenn man die anderen Kapitel liest, und ich will hier jetzt nicht ausführen, aber in einem Text finden Sie einen sehr kritischen Hinweis auf das Bildungskapitel, wenn man das verknüpft mit dem, was in der Verfassung geändert werden soll und man diese Verfassungsideen dann unbedingt in den Schulen implementieren will, zum elementarpädagogischen Unterricht und auch Offiziere jetzt wieder in Schulen gesandt werden, um den Patriotismus und die Einstellung zum Lehrer zu verbessern. Ich habe auch ausgeführt, welche Probleme ich bei den Justizreformen sehe. Und wenn man das dann in der Gesamtheit liest, dann hinterlässt es ein sehr düsteres Bild und ziemlich weibliche Anzeichen für den gesellschaftlichen Umbau, der sehr tiefgreifend ist. Und im Übrigen bin ich der Meinung, eine Valorisierung des Kunst- und Kulturbudgets ist unbedingt.
Danke. Dankeschön, Herr Bilger, dass ich Zeit. als nächsten Kritiker, den wird mit angesprochen, dann spreche ich ihn an, den Fabian Gehler, den Vorsitzenden des Dachverbands der Kriegschaft.
Ja, guten Morgen. Wir haben das Regierungsprogramm wenig überraschend das Kunstkulturkapitel mit dem Medienkapitel übereinander gelegt. Wir haben Forderungen, die wir ohne die für uns ohnehin im Raum stehen, schon seit längerem. Wir wollen an der nicht nur eingezogen werden in die Medienarbeit, die notwendig stattfinden soll, und dann die Neugestaltung des ORF-Gesetzes eingebunden werden, sondern wir wollen auch dauerhaft im Stiftungsrat, ob er eine Nachfolgegremium, wie immer das heißen will, vertreten sein. Wobei vielleicht wichtig anzumerken ist, im Gegensatz zu dem, als Ergänzung zu dem, was in unserem Positionspapier steht, das wir auch haben, ist, dass wir natürlich die Vertreter aus unseren Reihen selbst entsenden wollen. Das ist deswegen notwendig, weil der ORF eine branchenbeherrschende Stellung hat, die alle Bereiche des Filmschaffens betrifft, vom Kinofilm bis zum Werbefilm, wenn Sie so wollen, ist das einfach eine Branchendominanz, und es geht nicht an, dass die österreichischen Filmschaffenden im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Betriebsrat in diesem Aufsichtsgremium nicht vertreten sind. Das ist der eine Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt, den wir haben, ist die Sozialversicherung. Wir haben verschiedene Initiativen bereits gestartet und suchen nach einer branchenspezifischen Sozialversicherungslösung deswegen, weil wir sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben, lückenhafte Sozialversicherungen, fragmentierte Beschäftigungen, die alle zusammen eine Lebensrealität abbieten, die in vielen Fällen prekär ist, wie wir aus unserer letzten Studie, die wir vor zwei Jahren durchgeführt haben, entnehmen können. Da gehört auch dazu, dass sich unserer Meinung nach noch andere Branchen immer mehr in diese Richtung entwickeln werden. Also ich glaube, dass es da dringenden Handlungsbedarf gibt. Es gibt den von uns seit langem geforderten der Reparatur der täglichen Berufsfähigkeitsgrenze. Das ist uns im letzten Jahr leider nicht gelungen. Es gibt hier einen ganz einfachen Änderungsvorschlag im Gesetzestext von der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Schatz. Der wurde im Juni leider nicht Folge geleistet, mit dem man das Gesetz hätte reparieren können. Das ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass die Regierung das jetzt machen wird und uns somit einen Gang zu Gericht ersparen wird. Was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, ist, dass natürlich der Wegfall der Notstandshilfe und eine allfällige Umwandlung in eine Mindestsicherung hier eine Sache ist, die für unsere Leute von extremem Nachteil oder Gefährdung, muss man eigentlich sagen, ist, weil die aus der Mindestsicherung keine Pensionszeiten, Zeitansprüche resultieren. Das heißt, wir steuern in einer eh schon sehr prekären sozialen Lage der Filmschaffenden jetzt auf eine Situation zu, die uns in wenigen Jahren sehr, sehr viele Filmschaffende, die in Pension gehen, bringen wird, die unterhalb der Armutsgrenze sein werden. Das ist eine extrem hohe Armutsgefährdung, das Problem wird nicht angegangen. Es muss einem klar sein, dass die Leute, die man heute in die Mindestsicherung schickt, im Alter dann auf der Straße stehen oder bei ihren Kindern dann in der Wohnung leben müssen. Unser Schwerpunkt oder Augenmerk liegt darauf, dass wir eingebunden werden wollen in Entscheidungen, wie die Produktionsstruktur und auch die Förderungsstruktur in Zukunft aussehen soll. Wir sind der Meinung, dass die Vielfalt ein ganz wesentliches Merkmal des österreichischen Filmschaffens und der Qualität des Filmschaffens ist und das nur aus einer Vielfalt und aus einer vielfältigen und sehr diversen Struktur heraus möglich ist. Also wir halten jede Form der Zentralisierung, beäugen wir doch sehr skeptisch. Und es ist uns ein ganz dringendes Anliegen, dass wir innerhalb der Förderungen auch über Innovationen nachdenken. Wir haben Programmformen und Abrufformen, die sich immer mehr verändern. Es ist also nicht mehr nur Kino und TV, sondern es gibt sehr viel dazwischen, das heute von der Förderung so gut wie nicht abgedeckt wird. Das muss man schleunigst ändern, wenn man zukunftsfähig sein will. Danke
vielmals. Ja, vielen Dank, Fabian Wehler. Wir bleiben hier beim Film direkt oder machen wir auf dieser Seite weiter? Das Video machen wir auf dieser Seite weiter. So, das ist die Kinder. Geschäftsführerin der IG Freitag. Bitte.
Genau, grüß Gott. Erstens mal kann ich mich natürlich nur voll inhaltlich dem anschließen, was der Herr Eder gesagt hat zu den prekären Arbeits- und Lebenssituationen von freischaffenden Künstlern. Das trifft bei unseren Vertretern, bei unseren Künstlern genau, haargenau gleich zu. Fragmentierte Arbeitsverhältnisse, keine Pensionsansprüche und so weiter und so fort. Also da gibt es tatsächlich eine ganz, ganz breite Masse von Menschen, die das betrifft. Wir sind das Regierungsprogramm durchgegangen und haben gleich mal festgestellt, dass die darstellende Kunst überhaupt gar nicht vorkommt. Nur die Bundestheater, wir vertreten aber die freie Szene und auch die findet nirgends Erwähnung. Und sie erwähnt auch nicht Erwähnung in Ergänzung zum Harald Huber in den Kapiteln, die darum groß um Bildung geht und um quasi Kunst und Musik in Schulen. Da wird auch nur von bildender Kunst geredet, von Musik geredet. Es gibt keinerlei darstellende Kunst, die an den Schulen irgendwie in den Bildungsauftrag hier integriert werden soll. Ganz kurz zurück. Ganz kurz ist also große Forderung von uns, die darstellende Kunst muss irgendwie drin vertreten sein. Dann geht es auch darum, immer Kreativwirtschaft. Ne? Also auch hier nirgends eine Ausdifferenzierung, die Diskussion ist jetzt wirklich alt. Was ist Kreativwirtschaft und was ist Kunst? Also auch hier keinerlei Verständnis dafür, wie wird Kunst gemacht, unter welchen Bedingungen und welche Rahmenbedingungen sind dafür erforderlich, welche Modelle und was ist eine Kreativwirtschaft. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das selbstständige Berufsleben mit dem sehr hübschen Comic dahinten betrifft natürlich genau unsere Leute extrem und genau so. Das heißt, wir wollen eigentlich international erfolgreiche Fördermodelle hier mal diskutieren und dann daraus ableiten, ein gängiges Modell für Österreich. Es gibt Modelle aus Schweden zum Beispiel, es gibt auch ein französisches Modell und so weiter und so fort. Das muss man dringend sich anschauen, das muss man ganz dringend auf Österreich adaptieren und hier eine Situation erreichen, damit eben genau diese prekären Situationen grundsätzlich für Kunstschaffende nicht weiter existieren können. Wir wollen einen rechtssicheren Raum für unsere frei arbeitenden Künstler. Wir wollen adäquate Finanzmittel. Wir wollen, dass eben so Dinge wie Anstellungspflichten und so weiter, dass denen nachgegangen werden kann, dass Sozialabgaben einfach geleistet werden können. Es wird im Regierungsprogramm sehr viel Wert gelegt auf Nachwuchs- und Talenteförderung. Das ist sehr schön, aber wenn ich nur Nachwuchs und Talente fördere, das mache ich dann, wenn der Künstler erwachsen geworden ist. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit wird tatsächlich schwer. Das heißt, ich muss mir eigentlich tatsächlich Modelle überlegen, mit denen es möglich ist, das Leben als freischaffender Künstler meistern zu können. Ich muss hier Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Ich muss praktisches Wissen weitervermitteln, ich muss auch natürlich unternehmerisches Wissen weitervermitteln, aber das heißt, ich muss generell den ganzen Berufsstand ein generationenübergreifendes Modell erfinden oder überhaupt etablieren, mit dem es möglich ist, als Künstler zu überleben und auch eben in der Pension überleben zu können. Was wir sehr stark wollen ist, forcieren, ist eine nationale Tourförderung, damit eben auch die Bundesländer, der Austausch zwischen den Bundesländern und zwischen Wien auf der künstlerischen Ebene und auf der Publikumsebene verstärkt wird, hier Integration quasi geschaffen wird und die künstlerischen Produkte, die in Österreich erzeugt werden, tatsächlich auch überall bekannt und erlebt werden können. Es wird angesprochen zum Thema Außenkultur, dass man hier Synergieeffekte erzeugen will, immer ein sehr schöner Titel. Um aber hier Synergien erzeugen zu können mit der freien Szene, ist es natürlich wichtig, auch hier eine internationale Tourförderung zu etablieren, sprich irgendwie auch hierfür Gelder systematisch zur Verfügung zu stellen und die Valorisierung des Kunst- und Kulturbudgets. Wie wir alle wissen, seit vielen Jahren irgendwie ist hier gar nichts passiert und das ist ganz, ganz dringend notwendig.
Ja, vielen Dank. Als Nächste zu Wort bitte ich Lena Dankowskan, Vorstand der Regierung.
Vielen Dank. Guten Tag alle. IG Bildende Kunst hat sich ebenso das Kapitel sowie Teile des Regierungsprogramms angeschaut und es sind drei Punkte, die ich erwähnen möchte. Vielleicht, ich wollte unbedingt mit dem ersten Punkt beginnen, das im Statement zu lesen ist. Jetzt mal ein bisschen umdrehen, damit ich den Kollegen anschließe. Also wir haben drei oder vier Slogans bei uns in der EG in den letzten, sagen wir, 15 Jahren etabliert. Slogan Nummer 1, soziale Rechte für alle. Also wie schon gehört von den Kollegen, ist die Lage meist desaströs. Bei den bildenden Künstlerinnen darf ich so ein paar Sachen vorlesen. Nur knapp ein Viertel der bildenden Künstlerinnen ist ausschließlich künstlerisch tätig. Das heißt, dass Künstlerinnen und Kollegen andere Beschäftigungen nachgehen müssen, um überhaupt ihre künstlerische Tätigkeit zu sichern. Es gibt Versicherungslücken, insbesondere in der Pensionsversicherung, Gender Pay Gap von über 35% bei den Einkünften aus der künstlerischen Tätigkeit. Das verschärft die Lage vor allem bei Frauen zusätzlich und spiegelt sich natürlich auch in den späteren Jahren in der Pension wieder. Ja. Ob es Lösungen im Regierungsprogramm zu lesen waren? Gar keine. Im Gegenteil sind Veränderungen in der Arbeitslosenversicherung geplant, die die Betroffenen noch schneller in die Mindestsicherung treiben. Was die Konsequenzen sind, hat meine Kollegin auch kurz geschildert. Ein Punkt zur Nachwuchsförderung. Das gilt, also Nachwuchsförderung gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Absolventinnen der Kunstuniversitäten. Nur bevor jemand Absolventin wird, muss er auch studieren können. Die Regierung hat irgendwie schon erwähnt, dass es Studiengebühren wieder eingeführt werden. Was für die Kunstuniversitäten bedeuten würde, dass der Klassismus wieder zurückkommt. Die Akademie der Bildenden Künste Wien hat vor Jahren eine Studie gemacht bei Bewerberinnen und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich die meisten aus Akademikerinnenfamilien stammen, beziehungsweise insbesondere aus Familien, die Kunst- und Kultur-Background haben. Das bedeutet, dass wir überhaupt keine Vielfalt auch diesbezüglich schaffen können, um die Türe für andere, sagen wir, soziale Schichten noch mehr verschlossen halten werden, wenn das auch zustande kommt. Das, sagen wir, das Berufsbild der Künstlerinnen schlecht dasteht in manchen ökonomischen Hinsichten, hat auch damit zu tun, dass Künstlerinnen-Honorare überhaupt keine Selbstverständlichkeit in Österreich sind. Deshalb fordern wir, dass angemessene Künstlerinnen-Honorare als Bedingung für öffentliche Förderungen verbindliche Ausstellungshonorare bei allen öffentlich geförderten Ausstellungshäusern etabliert werden und eine Verankerung von Ausstellungsvergütungen im Urheberinnenrecht. Da sind wir auch mit der Bildrecht im Gespräch, wie wir das überhaupt zustande bringen können. Aber eine andere Seite, Sache, die im Regierungsprogramm zu finden war, hat mich als Nicht-Österreicher extrem schockiert. In jedem zweiten, dritten Satz stand Österreich, Österreich, Österreichisch. Leider hätten wir nicht gewusst, wer in der Regierung sitzt, hätten wir gesagt, okay, ist ja vollkommen legitim, dann sind wir in Österreich. Nur wir haben hier mit einem sehr nationalistischen Bild zu tun, das aber für Kunst und Kultur nichts anderes heißt als, sagen wir so, Einschränkung in Mobilität, und auch, sagen wir, irgendein Stopp von vom Austausch und von Vielfalt. Denn Kunst und Kultur für uns lebt von Austausch und von Vielfalt. Und wir fordern seit Jahren Mobilität statt Barrieren, was sich aber natürlich in anderen Lagen findet, ist es so, dass wir seit Jahren eine ziemlich restriktive Politik haben im Fremdenrechtsgesetz, im Ausländerinnenbeschäftigung. Und natürlich ganz wichtig, die neue Regierung bekennt sich in dem ersten Satz im Kapitel zur UNESCO-Konvention, die wurde 2006 ratifiziert in Österreich, sollte die kreative Arbeit unterstützen und die Mobilität der Künstler aus den Entwicklungsländern so weit wie möglich erleichtern, aber durch die ganzen Visa-Restriktionen, die wir erleben, ist das natürlich nicht möglich. Deshalb noch einmal, internationaler Austausch muss in allen Richtungen möglich sein, sodass nicht nur in Österreich lebende Künstlerinnen nach außen gehen können, sondern auch Künstlerinnen, die nicht in Österreich leben, nach Österreich kommen, sodass dieser Austausch tatsächlich passiert. Ja, und apropos Kunstförderung, eine kleine Anmerkung. Ja, also ich bin dankbar für diese Zeichnung, das war auch ein Satz, das mich als Künstlerin besonders erschreckt hat, da das irgendwie in irgendeiner Form bedeutet, dass ich eher in der Zukunft mal als Start-up oder Einzelunternehmerin agieren soll, nach den derzeitigen Rahmenbedingungen für bildende Künstlerinnen sehe ich das eher kritisch. Ich glaube, dass die Regierung sich unter bildende Künstlerinnen jemand aus der Kreativwirtschaft, der oder die Grafik macht, vorstellt. Also das muss man sich aber genau anschauen. Also ich würde das gerne auch von Regierungsmitgliedern wissen, wie sie sich das vorstellen, was die bildende Künstlerin heutzutage in Österreich macht. Ja, also ganz zum Schluss, künstlerische Leistung kann nicht empirisch gemessen werden. Es gibt viele Faktoren, die entscheidend dafür sind, ob eine künstlerische Leistung nachhaltige Inhalte produziert, relevante Themen nach außen transportiert oder einen kunsthistorischen Wert entlangt. Und in diesem Sinne, pay the artist now, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Wir gehen zum Film, das Film wird weitergereicht. Zwei Kolleginnen und Kollegen, ein Kollege spricht für den Vorstand des Verbands Filmregie Österreich. Wir beginnen mit Andrea Moratschnikar. Bitte am Damm setzt fort, fließender Übergang, Daniel Böse. Bitte
schön. Danke. Der Verband Filmregie Österreich hat die österreichischen Kinofilmregisseure und Regisseurinnen. Mit der Teilnahme an der heutigen Pressekonferenz möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, die Regierungsverantwortlichen dazu aufzufordern, mit uns in einen Dialog zu treten. Obwohl es bis jetzt bereits Gespräche mit der Filmwirtschaft gegeben hat, hat man unsere Anliegen bisher noch nicht angehört. Ohne Filmemacherinnen und Filmemacher gibt es aber auch keine Filmwirtschaft. Der österreichische Film ist unbestritten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und schafft viele Arbeitsplätze. Darüber hinaus ist Film aber auch ein kulturelles Gut. Es scheint uns wichtig und notwendig, das immer wieder zu betonen. Der österreichische Film ist international sehr erfolgreich und äußerst angesehen. Trotz oder gerade wegen der Vielfalt ist es gelungen, so etwas wie eine Marke im österreichischen Film zu erschaffen. Doch viele bereits erfolgreiche Regisseurinnen und Regisseure leben und arbeiten unter prekären Bedingungen. Vielen ist es nicht nur möglich, kontinuierlich Filme zu drehen. Oftmals liegen viele Jahre zwischen den Filmen. Das gilt auch für Regisseurinnen und Regisseure, die bereits erfolgreich waren, deren Filme bei internationalen renommierten Festivals gelaufen sind und die in Österreich sowie auch im Ausland Preise und Anerkennung bekommen haben. Denn die Tendenz in der österreichischen Filmförderung geht jetzt schon immer stärker dahin, dass weniger Filme pro Jahr gefördert werden und dass immer häufiger vermeintlich kommerzielleren Projekten der Vorzug gegeben wird von Projekten, die komplexer und innovativer sind. Auf diese Art wird es Regisseurinnen und Regisseuren immer schwerer gemacht, durch kontinuierliches Arbeiten mit ihren eigenen Handschriften weiterzuentwickeln.
Oder überhaupt zu vergeben. Mein Name ist auch von dem Verband Filmregie. Ich freue mich auf die Gelegenheit zu bekommen, hier äußern. Ganz wesentlich für uns auf jeden Fall mal, dass auch wir, dass es überhaupt kein riskantes Prinzip gibt, und das ist vielleicht an sich die filmische und kulturelle Vielfalt zumindest einer verhaftenen Mannschaft aufnehmen wollen, aber auch mit vermeintlich publikumsorientierten Filmen gibt es keine Garantie dafür. Nicht weniger Filme, sondern mehr, die so schließlich schon erfolgt funktioniert, und das bedeutet auch mehr Arbeitsplätze. Filmförderung bezieht ihre Legitimation ja aus dem kulturellen Auftrag. Und wir fordern insofern Vielfalt und Innovation, wir fordern Vertrauen in Unvertrautes. Dieser österreichische Film hat mich seine Strahlkraft vor allem dadurch, dass er künstlerisch Eigenständigkeit beweist und nicht aufgrund von Konformismus oder Mittelmaß. Wir fordern also eine Filmpolitik für ein genreübergreifend erfolgreiches Kino, national und international. Erfolg muss die Chance bekommen, zu entstehen. Also insofern sorgen wir uns besonders um den Nachwuchs. Die angesprochenen Handschriften müssen sich eben entwickeln können. Es gibt bisher keine Anreizmodelle, wir sind uns sehr gespannt darauf, für Start-up, Kultur und Entrepreneurship, für Kreative, die wirtschaftlich unabhängig produzieren können oder wollen, so wie wir das in diesem Partout schon gut gesehen haben. Wir fordern folgt eine Filmpolitik, die Welt als Markt erkennt und sich mit einem nationalen Erfolg nicht zufrieden gibt und schon gar nicht im nationalen dümpelt. Das österreichische Kino liefert ein Bild von unserem Land, das global auf den Schirmen und Leinwänden zu sehen ist. Und insofern fordern sie Amtsgrün für eine digitale Zukunft in Herstellung und Vermarktung, dass wir an die Österreicherinnen und Österreicher auch herankommen und an alle ihre Bürger. Wir freuen uns allerdings auch über gewisse Punkte natürlich, eben, dass im ORF ein höherer Anteil uns versprochen wird an Kinofilmen. Gleichzeitig hoffen wir auf eine Rückbesinnung beim Film-Fernsehabkommen auf die ursprüngliche Ausrichtung, nämlich dass das Film-Fernsehabkommen dazu dient, Kinofilme zu fördern und nicht Fernsehprogramm über diesen Umweg. Und nun abgesehen vom Kulturprogramm halten wir das Regierungsprogramm in wesentlichen Punkten für besorgniserregend. Vor allem Einschnitte in Sicherheits-, Bildungs- und Flüchtlingspolitik sowie natürlich im sozialen System halten wir für äußerst bedenklich. Die Notstandshilfe für viele Regisseurinnen und Regisseure erkennen keine unbekannte Begleitung. Angesprochene Themen von Fabian Eder vom Dachverband bezüglich Versicherung und Pensionskonto teilen wir. Und wir freuen uns, wenn Sie sich im Detail mit unserem Positionspapier beschäftigen und halten, dass es gute Basis für einen Dialog, den wir unbefangen entgegentreten
möchten. Ja, vielen Dank. Vor der letzten Stellungnahme Werner Richter, bitte schön. Guten Tag, Präsident, die Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich spreche für die Literaturübersetzerinnen und Übersetzer in Österreich. Wir sind ein kleiner Verband, aber ich finde, gut vernetzt mit befreundeten und Schwesterverbänden in Österreich und auch international mit verschiedenen Dachverbänden. Das brauchen wir. Unsere Interessen sind weitgehend ähnlich, wie wir schon genannten. Wir wollen nichts wiederholen, da gibt es um Mobilitätsbeschränkungen, also Mobilitätsverbesserungen, die Frage von der Altersversorgung durch Mindestsicherung, Umstandshilfe und so weiter, trifft natürlich auch die Literaturübersetzer. Was wir uns vor allem wünschen, ist, dass Urheber und Urheberinnen von ihrer Arbeit, von ihrer kreativen Arbeit leben können. Und wenn Sie fragen, was kann die Politik da machen, dann liegt die Antwort vor allem in der Stärkung der Machtposition, der Verhandlungsposition von Künstlerinnen und Künstlern gegenüber den Verwertern ihrer Arbeit. Das sind Produzenten, Galerien und auch Verlage. Stichwort Urhebervertragsrecht. Denn ein Urhebervertragsrecht, wie es derzeit diskutiert wird, schon seit längerem, würde eben diese Verhandlungsposition gestärkt und die beiden Verhandlungspartner auf gleicher Augenhöhe sein, was derzeit das absolut nicht der Fall ist. Es gibt sogar eine perfekte Gelegenheit dafür, denn auf EU-Ebene wird seit vielen Monaten, fast Jahren,
die EU-Richtlinie zum Urheberrecht diskutiert, also gefeilt und gefeilscht. Und es geht um die bevorstehende Implementierung dieser EU-Directive zum Copyright. Da würde sich Österreich gut anstehen, im Rahmen der bevorstehenden Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr dieses Jahres diese Implementierung zu einem guten und hoffentlich urheberfreundlichen Ende zu bringen. Das würde einer guten Nation Österreich nicht gut anstehen. Für diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die immer noch nicht von, dem, von ihrer Arbeit wirtschaftlich leben können, wünsche ich mir weiterhin eine Kunstförderung, die diesen Namen auch verdient. Zum Stichwort Gießkanne wurde jetzt einiges gesagt. Also ich in meiner langjährigen Beobachtung in Österreich und auch anderen Ländern gibt es keine Gießkanne in diesem Sinne, sondern wer hier Geld für seine Kunst haben möchte, der muss ein Projekt oder ein Kunstwerk vorstellen, argumentieren, begründen. Und dann gibt es eine Jury, einen Beirat. In meisten Fällen gibt es auch Mitglieder, die durchaus unterschiedlicher Meinung sein können. Und die befinden dann darüber, ob unter welchem Maße ein Kunstwerk, ein Projekt gefördert werden sollte. Drittens können wir gestützt werden durch die verbesserte Finanzierung oder Unterstützung der Berufsvertretungen, der Berufsverbände, also in Österreich sind die meisten IG. Also was machen die? Die leisten berufspolitische Interessenarbeit, Interessenvertretung, wie wir es gerade hier. Das können die einzelnen Mitglieder auch nicht so unnötig leisten. Zweitens Informationen und Vernetzung über Arbeitsplatzbedingungen, über Honorarsituationen. Und drittens, für mich am wichtigsten, die Verbesserung des Bildungsstandes, also Forschung und Weiterbildung im jeweiligen Genre, Stichwort Qualitätssteigerung. Übersetzung war noch nie so gut wie heute, in der Regel jedenfalls. Das bringt mich, wenn die Übersetzer speziell wünschen sich noch oder fordern einen erweiterten Literaturaustausch mit anderen Literaturen, mit anderen Ländern. Da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen von anderen, komme ich gleich dazu. Und gut wäre auch eine Stärkung der Übersetzertätigkeit in den österreichischen Verlagen. Denn wir haben ja zum größten Teil Mitglieder, die aus der Fremdsprache ins Deutsche übersetzen. Und da unterscheiden wir uns ein bisschen von vielen anderen Kunstschaffenden hier. Denn wir sind ja gar nicht in dem Sinne Teil der Kulturnation Österreich. Beziehungsweise scheint es auf den ersten irreführenden Blick vielleicht so. Wir haben einige Mitglieder, die auch aus der fremden Muttersprache ins Deutsche, aus dem Deutschen in ihre Muttersprache übersetzen. Zum Beispiel bekommt demnächst der Kollege Andi Jelcic in den österreichischen Staatspost der Literaturübersetzung für seine Übersetzung unter anderem von Musils Mann und Eigenschaften ins Kroatische. Aber eben viele von uns übersetzen ins Deutsche und bringen damit ausländische Autoren nach Österreich in den deutschsprachigen Raum. Und in Zeiten, wo doch recht viel Patriotismus anfliegt und Österreich zuerst sich zum Beispiel damit äußert, dass eben das Stichwort Kultur im Regierungsprogramm fast überall mit dem Adjektiv österreichische Kultur versehen wird, möchte ich noch darauf hinweisen, dass leicht in der Druckschuld entsteht, dass Übersetzer sozusagen gar nicht dazugehören. Und ich möchte aber sagen, das Urheberrecht betrachtet Übersetzer als Autoren. Das ist dieser schöne Begriff der eigentümlichen geistigen Schöpfung, die wir herstellen. Und um zu dem Kollegen Jelcic zurückzukommen, der den Preis bekommt, den österreichischen Staatspreis, den kriegt er ja nicht dafür, dass er Musik übersetzt. Das ist zwar ein Einreichungskriterium, dass man österreichische Schriftsteller übersetzt, aber er bekommt den Preis auch sicher dafür, dass er Musil in ein besonders angemessenes, gutes, vielleicht schönes, auf jeden Fall aber Musil-typisches Kroatisch übersetzt. Und darin liegt seine Kunst, darin liegt unsere Kunst, und für die möchten wir beurteilt und wenn nötig auch ausgezeichnet werden. Und deswegen wünschen wir uns von der Kulturpolitik Augenmaß und einen differenzierten Überblick über diese Dinge.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch zwei Punkte ganz kurz festhalten, weil sie hier von zentraler Bedeutung scheinen. Wie erholt angesprochen worden ist, das Berufsbild des Künstlers und der Künstlerin und zwar das falsche Berufsbild des Künstlers und der Künstlerin im Regierungsprogramm insbesondere. Und angesprochen worden ist auch der falsch verstandene oder der ungenügende Künstler- und Künstlerinnenbegriff. Ja. Davon geht dieses Regierungsprogramm ganz zentral aus. Und was auffällt, ist, dass der eklatanteste Mangel, außer Urhebervertragsrecht und anderes, der eklatanteste Mangel ist, es gibt keinen Halbsatz zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Und das ist, glaube ich, noch, und das muss man jetzt sicher dazu gehen lassen, noch immer ein Problem, obwohl wir, das jährt sich im Sommer 2018 vor dem nächsten österreichischen EU-Ratssitz, vor 20 Jahren den Umzug der Maroden veranstaltet haben. Hier sitzt Peter Wolf-Rettig und ich, wir beide haben das initiiert, vor 20 Jahren. Und das war der große, vor am ersten Tag des österreichischen EU-Ratsvorsitzenden, der große Umzug zur Sichtbarmachung unserer sozialen Probleme. Jetzt sind wir 20 Jahre später und es findet sich kein Halbsatz zur sozialen Absicherung, aber es finden sich ganz, ganz viele Probleme im Regierungsprogramm. Das wollte ich noch sozusagen festhalten. Uns fehlt vielleicht, oder wahrscheinlich sogar, wie ich uns kenne, zum 20. Jahrestag etwas ein. Zum nächsten EU-Ratsvorsitz, man kann ja sozusagen etwas rechtzeitig vormerken, falls wir das so darstellen müssen, weil es sich nicht anders darstellen lässt. Gut, Ihre Frage, bitte schön. Bitte schön, kommen Sie.
Ja, ja, vielleicht könntest du deine Mitstreiter mal aufklären, welche Aufgaben der Bund in der Kunst- und Kulturförderung hat. Wenn man das nämlich wüsste, würden bestimmte Forderungen heute nicht hier lang ausgebreitet worden sein.
Ja, nehme ich zur Kenntnis.
Zweitens, ist das jetzt eine Kritik an der neuen Regierung oder ist es eine Kritik an der SPÖ-Kulturpolitik, die ja von diesen 20 Jahren, die du gerade angesprochen hast, 16 Jahre für die Kulturpolitik zuständig war?
Nein, es ist eine Kritik am Programm der neuen Regierung, ja, um es ganz präzise zu sagen.
Aber hast du verschiedene sagen, die Forderungen stehen schon seit langem im
Raum? Na, selbstverständlich, aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja in Etappen etwas entwickelt. Ja. Wir sind jetzt seit 20 Jahren in der Entwicklung der Künstlersozialversicherung dran. Wir haben im Jahr 2000 sehr heftig verhandelt über ein Künstlersozialversicherungsgesetz, das ist nicht gekommen, aber es ist zumindest der KSVF vorgekommen, ein Zuschuss vorgekommen. Wir haben in all den Jahren für Verbesserungen gekämpft, das tun wir heute für diesen Künstlersozialversicherungszuschussfonds. Aber wir sind nicht in ein Künstlersozialversicherungsgesetz gekommen, das unser erklärtes Ziel war, und zwar Künstler und Künstlerinnen Sozialversicherung für alle Kunstschaffenden auf jeden Fall. Dort sind wir nicht. Das haben wir stets weiter verhandelt, das heißt, wir haben in zwei Jahrzehnten relativ viele Fortschritte erzielt, aber wir haben sozusagen auf der anderen Seite, müssen wir feststellen, viele der uns, die ja freiberuflich arbeiten oder in die Selbstständigkeit entlassen worden sind oder die unselbstständig und freiberuflich arbeiten, wir haben Spezialprobleme. Und wenn man auf unsere Spezialprobleme nicht eingehen will, dann schickt man uns in die Armut. Und genau das sehen wir jetzt im Kunst- und Kulturprogramm ganz entschieden. Das findet sich allerdings nicht im Kunst- und Kulturkapitel, weil da sollte sich ein Bekenntnis zur sozialen Absicherung von Kunst- und Kulturschaffenden finden. Dort fehlt es. Aber im sozialen Kapitel stehen verschiedene Verschlechterungen für unsere Schwachen. Und das ist unser Problem. Darum haben wir sozusagen nicht mit der alten Regierung diese Probleme, mit der alten Regierung haben wir andere Probleme gehabt. Mit dieser neuen Regierung haben wir verschärfte Probleme, und zwar in jeder Hinsicht im Übrigen. Wir können ja nicht einmal das ganze Arsenal ausbreiten, was auf uns zukommt, wenn ich nur ans Urheberrecht denke. Da drohen meines Erachtens noch ganz entschieden Verschlechterungen, wenn das, was der derzeitige Justizminister ankündigt, auch wirklich umgesetzt wird. Also da sind sehr, sehr viele Urheberrechtsgesetze plötzlich in Frage gestellt. Auf welche Art auch immer. Weil er als Justizminister selber entscheiden kann, zum Beispiel, ob ein Gesetz noch nötig ist in dieser Form oder nicht, nach seiner Überlegung. Vielleicht war es aber nur eine Zeitungsseite, man weiß es nicht. Ne? Aber Tatsache ist sozusagen, es ist vieles angekündigt, von dem wir nicht wissen, wie es uns beschäftigen wird. Und vor allem eins wissen wir noch nicht. Ne? Wir haben mit der Regierung in zweierlei Hinsicht zu tun. Als Gesetzgeber, das ist uns ganz wichtig, und als Fördergeldgeber, das ist uns auch ganz wichtig. Alles andere kann sich die Regierung sowieso mit sich selber ausmachen, aber in diesen beiden Punkten haben wir zu tun mit der Regierung. Und in diesen beiden Punkten hat übrigens auch an Bundesländer mit der Regierung zu tun. Wenn ich nur an die Ankündigung denke, dass man zum Beispiel die Bundeskunstförderungsabgabe abschaffen wollte, vielleicht passiert es ja nicht, ja? Oder dass man die Landeskulturförderungsabgaben abschafft, dann sieht man den Ländern Kulturgeld aus der Tasche. Das alles könnte kommen, wir wissen es aber noch nicht. Ja? Das heißt, wir haben uns positioniert, das machen wir weiter. Wir sind vielleicht noch nicht in allen Punkten versiert genug, aber nachdem man mit uns ja nicht an den Details gearbeitet hat, können wir nicht in jedem Detail Bescheid wissen, was auf uns zukommt. Tatsache ist aber, dass wir Anspruchspapiere haben, dass wir Ansprüche haben. Manches richtet sich möglicherweise an die Kommunen, manches möglicherweise an die Regionen, manches an die Regierung, manches möglicherweise an die EU. Aber das werden wir schon noch herausfinden, da machen wir keine Sorgen. Wir sind entschlossen, geschlossen und entschieden genug.